So, okay, ja, nee, also jetzt laufen die beiden wunderbaren Aufnahmegeräte. Und dann sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute aus dem BMBF, ist das richtig?
Das ist korrekt.
Und sitzen wir hier auch noch am Schiffbauerdamm?
Das ist auch korrekt.
Wunderbar, dann freue ich mich, dass das nach 2,5 Jahren, glaube ich, endlich mal mit uns beiden klappt. Herzlich willkommen im Podcast Gegenwartsgeplapper. Magst du dich einmal kurz traditionell selbst vorstellen?
Sehr gerne. Mein Name ist Mario Brandenburg. Terminanfragen dauern im Schnitt 2,5 Jahre, wie wir gelernt haben. Ich bin parlamentarischer Staatssekretär in diesem BMBF, was für Bundesministerium für Bildung und Forschung steht und das beste Ministerium ist, welches es gibt. Und das darf ich jetzt seit einem Jahr machen für die Ministerin Bettina Stark-Watzinger. Und ansonsten bin und war ich Mitglied der FDP-Fraktion und daher kennen wir uns.
Ja, und warum findest du, ist das hier das beste Ministerium, das wir hier haben?
Weil es eine unheimliche Breite hat in den Themen. Ich darf den Forschungsteil verwalten, managen, gestalten. Jens Brandenburg, mein Namenskollege, mein Trauzeuge an der Stelle, macht den Bildungsteil und gerade im Forschungsteil ist es Wahnsinn, welche Bandbreite das hat, von Astrologie über Kreislaufwirtschaft, über Deep Tech. Also es ist wirklich unglaublich interessant und sind unglaublich interessante Menschen in dieser Forschungswelt.
Okay, ich fange hier in diesem Format mal ganz früh an. Möchtest du mal erzählen, wo du geboren und aufgewachsen bist und wo es dann zur Grundschule und weiterführenden Schule ging?
Ich bin geboren und aufgewachsen im schönsten Ort der Welt.
Bei dir gibt es nur Superlative, oder?
Natürlich, ich habe auch mal in Amerika gelebt, das ist übrig geblieben, das ist alles riesig und awesome. In dem wunderschönen Rülsheim in der Südpfalz, da bin ich zwar nicht geboren, weil man zu der Zeit schon keine Hausgeburten mehr machte, aber ich bin da aufgewachsen, gelebt, bin da auch zur Schule gegangen und war irgendwann dann mal im Ausland, wollt weg, so mit 18 irgendwie, wenn man zu viele Filme guckt und Hollywood und ole ole, um dann aber festzustellen, dass so eine Pfalz eigentlich echt schön ist, dass die Leute da gut gelaunt sind, dass da Wein wächst und bin deswegen da auch geblieben und wohne da auch noch.
Okay, du wolltest mit 18 dann weg und nach Hollywood. Hattest dich dann wirklich nach Kalifornien verschlagen oder woanders hin?
Ja, leicht verfehlt. Leicht verfehlt, es wurde dann Florida.
Ja, also, gut. Bisschen anderes.
Ganz knapp nebendran. Und es war fast wie Hollywood. Es war Disney. Ja. Ich habe für Disney gearbeitet.
Ach,
zu
echt?
Der Zeit, ja. Ich habe im Epcot Center gearbeitet und war dort Cultural Representative of Germany im Epcot Center und habe dort in Velour-Lederhosen, Rittersport und Gummibärchen verkauft. Was ein Kulturrepräsentant halt so tut.
Okay, also wie sah dein Alltag aus? Du hast dann dein Kostüm angezogen und den ganzen Tag so getan, als wärst du vorbildlicher Deutscher.
Ich weiß nicht, ob das immer vorbildlich war an der Stelle, aber ja, also es war ein wirklich cooler Job, denn wer da mal war in diesem Epcot Center, haben die Amis sich quasi die Welt nachgebaut, dann muss man da nicht mehr hin, dann kann man sich das alles vor Ort angucken und ein Pavillon dort war der Deutsche und damit das authentisch wirkt, dieses Programm, arbeiten in den Pavillons immer die Menschen aus diesen Ländern und das ist ziemlich cool, weil es sind 2.000 bis 3.000 Leute aus 12 Nationen, die alle in einem Freizeitpark arbeiten und dann auch irgendwie zusammen da wohnen, also eine wirklich coole internationale Experience und Deutschland ist natürlich aus deren Sicht Bayern. Mhm. Und dann gibt es da einen Biergarten, das waren dann die Leute, die eher in die Food-Richtung gegangen sind und ich habe Merchandise damals gemacht und haben dann natürlich deutsche Produkte verkauft und am besten ging natürlich Gummy Bears, ne, und Kinderschokolade und so Zeug, aber es gab auch einen Toyshop mit Schleichtieren und sonstiges und das war eigentlich eine witzige Zeit, weil in einem Freizeitpark arbeiten durchaus lustig ist. Vielleicht jetzt nicht für ein Leben lang, deswegen war dann auch irgendwann gut, wie es vorbei war, aber zu der Zeit war das ganz lustig. Und um Englisch zu lernen, logischerweise dann halt auch ganz gut.
Hat man da dann auch automatisch freien Eintritt?
Wenn, also ja, wobei wenn du freien Eintritt für deinen Arbeitsplatz, ich kenne wenige Arbeitsplätze, die keinen freien Eintritt haben. Nein, du konntest natürlich als Castmember da auch nachmittags hin und ich glaube, man hatte 5 oder 10 freie Eintrittstickets im Jahr, sodass, wenn dich mal jemand besucht hat oder so, man die dann wenigstens auch in die Parks holen konnte. Genau.
Okay, bist du denn auch ein Achterbahn-Fan?
Das bin ich, ja. Das bin ich sehr. Ich mag Shows und sowas nicht. Mhm. Das ist, bin ich zu hibbelig und hektisch, um mir da irgendwie eine Stunde lang eine Papageienshow anzugucken oder irgendwie verkleidete Menschen beim Tanzen. Aber Achterbahn, ja, das finde ich schon ziemlich gut, ja.
Okay, und du hast dann da ein Jahr lang gearbeitet, oder wie?
Es war ein Praktikum, ein Jahr lang, korrekt, und habe das bei meinem Zivildienst gefunden. Ich habe in der IT Zivildienst gemacht, weil ich mir immer irgendwie Informatik gut fand, und das hat mich dann bewahrt, quasi, oder wahrscheinlich hat es eher die Menschen bewahrt vor mir. Ich durfte dann in der IT Zivi machen, das war auch wirklich lustig, sagen wir es mal so. Und dann hatte man viel Zeit in diesem neu aufkommenden Internet und habe dann da quasi diesen Job gefunden. Zur Debatte stand noch Mountie in Kanada, im Freizeitpark irgendwie rumlaufen, aber es wurde dann Disney, genau, und das war ein Praktikum, und es wurde sogar dann danach beim Studieren angerechnet, also hat eigentlich sogar was gebracht.
Sehr gut. Was hast du dann studiert?
Ich habe davor Informatik studiert, noch auf Diplom, und war dann eben in dem Urlaubssemester oder in 2 Urlaubssemestern weg. Würde sagen, dass der Arbeitsvertrag mit Mickey Maus sich jetzt nicht unbedingt auf mein Studium direkt so positiv ausgewirkt hat, war dann danach noch ein halbes Jahr in Australien. Und als ich zurückkam, da war dann gerade die Umstellung Bachelor-Master, ne, und das war dann alles viel neuer. Und dann bin ich quasi in den neuen Bachelor-Master-Wirtschaftsinformatik-Studiengang gewechselt. Und den habe ich dann aber auch quasi direkt am Stück ohne weitere Verzögerung durchgemacht.
Okay, und danach hast du dann ja wahrscheinlich erstmal ganz normal gearbeitet, oder?
Ich habe eigentlich auch parallel immer gearbeitet, Ferien, Jobs, ne, wenn man da auf dem Land wohnt, in irgendwelchen Möbelhaus habe ich gearbeitet, dann gibt es dann sehr großen LKW-Hersteller bei uns, bei denen gearbeitet, und parallel zum Studium dann schon bei SAP, also so kam quasi meine SAP-Historie her, weil das natürlich ein extrem cooler Werkstudentenjob war. Zum einen ging der damals schon remote, ne, und SAP an der Stelle wirklich super modern, durfte von überall arbeiten, als Studi da gleich immer die neuesten Laptops bekommen, Essen kostenlos dort, ne, wenn man normal dann Mensa kennt und irgendwie so erbärmliche Currywurst für 2,70 € und kann dann in so eine echte Firma, wo es auch mal einen Salat gibt und so. Also das war dann schon begeisterungsfähig, und hab nebenbei eigentlich immer für SAP gearbeitet. Ich glaube 2009 oder so, da Werkstudent, und dann irgendwann lief das so vor sich hin und war ja auch praktisch. Und so bin ich dann danach, als das Studium fertig war, dann auch, oh welch Wunder, zur SAP dann gegangen.
Surprise!
Surprise! Naja, man kennt ja die Leute dann schon, man weiß quasi, was einen erwartet. Die Themen sind unendlich breit, ist ja auch ein Riesenladen, und bezahlt haben die auch ehrlicherweise als Studenten schon fair, also schon, und das ist ja leider jetzt auch alles schon ein bisschen her, aber damals gab es dann auch schon Aktienpakete für Studierende, ne? Also das ist schon, das war schon wirklich tipptopp nett, die Themen cool, und dann war ich da und bin da geblieben, bis man mich quasi in den Deutschen Bundestag wählte.
Wo hatte oder hat denn SAP seinen Dienstsitz?
In Walldorf.
Ah, okay, wo genau ist das?
Ja, genau. Das ist ungefähr die Reaktion. Auch wenn man im Silicon Valley sagt, man arbeitet bei SAP. Das ist, it's Waldorf. Wall what?
Waldorf Astoria? Wall what?
Genau. Ja, ich hatte eine schöne Situation damals mit, die Dame war aus Israel, die wollten wir haben für unser UI-Design und wollten die begeistern, quasi zu SAP zu kommen. Und dann meinte sie, ja, well, ne, wo das ist und so, ja, Waldorf, tippte das bei Google ein und scrollte und meinte, it's only trees. So, ja, wir stellen jetzt auch ein Autobahnkreuz, haben sie auch.
Nein, also,
ja, das ist sehr nah bei zwischen Heidelberg und Frankfurt.
Ah ja.
Und Mannheim. Eigentlich ist es nicht schlecht, ich finde es sogar ziemlich cool,
dass
man so einen Weltkonzern irgendwie mitten auf dem Acker haben kann. Ich empfinde das als sehr deutsch. Mhm. Ne? Also irgendwie, jeder kennt die SAP, die spielen da bei den Großen mit und es steht halt irgendwo im Nix und drumherum ist grün. Ja. Ich finde das eigentlich halt schon witzig. Natürlich ist es nicht wie, wenn man sich den Salesforce Tower in San Francisco anguckt. Den du, ne? Also, aber eigentlich ist das cool, dass wir, wenn man sich oft über ein föderales System ärgert, dass es in diesem Land möglich ist, überall ein wirklich gutes Leben zu haben. Weil halt irgendwie, ne, in Ingolstadt steht halt so ein berühmter Autobauer rum, dann, und das ist schon cooler, wie wenn jetzt alles in Berlin und drumherum ist wenig. Oder, ne? Also eher, sagen wir mal, das französische Modell mit Paris, ja, und dann wird es doch dünner. Deswegen fand ich das eigentlich immer ganz lustig, bei so einem weltweiten Konzern in Walldorf
zu arbeiten. Ja, okay. Und du hast gesagt, bis es für dich dann im Bundestag ging. Wann ging denn deine Parteikarriere los? Wie bist du denn bei der FDP gelandet?
Parteikarriere? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich eine Karriere habe.
Also wir sprechen heute im Ministerium mit einer wunderschönen Aussicht miteinander. Ich würde es eine Karriere nennen.
Gut, dann lassen wir das so stehen. Weil, ich bin 2010 in die FDP eingetreten. 2009 war es ja dann nicht so erfolgreich und dann ging es da nach unten und alle meckerten und ich habe eigentlich die FDP recht häufig gewählt, also vor Ort jetzt irgendwie auch mal Freie Wähler oder so, weil man die Leute kennt, aber so im Großen und Ganzen gibt es für mich eigentlich nur die FDP als politische Option, von den Modellen her. Ich bin kein gläubiger Mensch, also das mit dem C und so, das war nie Messdiener und so, also verstehe nicht mich raus.
Also du glaubst, um CDU oder CSU-Mitglied zu sein, muss man Messdiener gewesen sein.
Ich würde sagen, es gibt eine hohe Korrelation an der Stelle. Und ich kann ja nicht für irgendwas eintreten, wo ich schon den ersten Buchstaben nicht glaube.
Ja, ne?
Also das, warum? Also ich war mal katholisch und habe mir das alles mit brennenden Dornenbüschen und Fischen und Leute, die aus Bäuchen rauslaufen, so total spannend, aber meins war es nicht. Und deswegen würde ich an der Stelle das auch nicht machen. In der Sozialdemokratie, ich glaube nicht an Kollektive. Mhm. Das ist mir zu wischiwaschi, wenn immer irgend so eine Masse oder irgendwie in Summe ist immer irgendwie doch jemand anderes schuld, will ich auch nicht. Grüne, auf gar keinen Fall, viel zu restriktiv und diese morale, mindestens mal Erhabenheit und so, das gefällt mir auch nicht. Und ich finde, ein gut gemachter Liberalismus ist eigentlich demütig. Ne? Also dieser Klassiker, meine Freiheit endet da, wo die Freiheit von jemand anderem beginnt. Und sagt dir aber früh im Prozess, wenn was nicht klappt, ey, guck mal in den Spiegel. Ne? Meistens hast du einen Einfluss auf Dinge in deinem Leben. Das heißt nicht, dass man immer selbst schuld ist, aber allein die Reflexion ist wichtig. Und die kann ich sowohl auf Glaube outsourcen, dann ist halt irgendein Gott schuld oder was, oder irgendein Staat. So, und deswegen war es dann, als die FDP zugrunde ging und ich dann auch quasi aus dem Ausland zurück war und es klar war, ich will dort bleiben, wo ich vorher lebte und jetzt noch lebe, dann überlegt man sich schon, sollte man nicht irgendwie was machen. Ja, und war jetzt, wie gesagt, nie Klassensprecher, nie Politik studiert, habe mir dann den Gemeinderat angeguckt. Das war interessant. Sehr nette Leute, alle wesentlich älter als ich. Ich habe wenig Haarfarbe an sich in dem Gremium. Und da war das Thema Störerhaftung, freies WLAN und sowas. Mhm. Und dann sieht man natürlich, dass wenn Leute das diskutieren, für die das überhaupt nicht deren Lebensrealität ist und natürlich dann irgendwie Third-Party-Cookies und also auch kein Wissen da an der Stelle, was wie Tracking und Zeugs. Und habe dann gedacht, dann machst du da mit. Und wir hatten keine FDP. Und dann habe ich gesagt, super, wenn ich die gründe, bin ich Chef, das mag ich auch. Und habe dann quasi den Ortsverband aufgebaut. Und das war der Beginn meiner politischen Karriere, indem man mich mit einem Sitz, quasi auch wenn man mich in meinem Dorf kennt, quasi mit einem Sitz als FDP 2013 in den Gemeinderat Rülsheim wählte. Und dann, von dann ging es steil bergauf.
Okay, ja, hast du dann noch mehr Leute um dich herum rekrutiert oder bist du alleine geblieben?
Ja, irgendjemand muss mich ja gewählt haben. Nein, also in der Tat findet man dann schon Leute um sich herum und es geht dann in einer kleinen Partei natürlich durchaus auch schneller. Dann hieß es ja, geht um einen Kreis. Und als dann 2017 die Bundestagswahl war, man ist dann so ein bisschen unterwegs schon und hatte da jetzt aber eigentlich keine Aktien irgendwie drin. Aber natürlich hat man die damals beim Niedergang dabei waren, mit aussortiert. Ne? Dann sind halt neuere Leute gekommen. Aus Rainer Brüderle wurde dann damals gerade Volker Wissing. Mhm. Und irgendwann ist dann in der kleinen Partei die Reihe 3-4 halt weiter vorne. Und ich dann wurde gefragt, ob ich die Kandidatur machen würde in meinem Kreis. Und habe eigentlich gedacht, genial, klasse, mache ich. Und dann kriege ich 4 Meter große Plakate von mir. Und wenn meine Kumpels dann vom Arbeiten heimkommen, müssen sie mich angucken am Ortseingang. Das ist ein tolles Konzept, das können wir machen. Und natürlich zahlt das massiv ein für die nächste Gemeinderatswahl. Ne? Weil ja, das muss man ja sehen. Die Leute werden, ne, der steht da in groß, der wird irgendwie relevant sein. Dann wählen wir den wieder in Gemeinderat. Und habe dann gedacht, das mache ich. Und wer sich an 2017 dann erinnert, Digital First, Bedenken Second, es ging alles um Digitales. Und dann ist es natürlich klar, dass es für jemand, der Informatik studiert hat, bei SAP arbeitet, international unterwegs war, gar nicht mal so schwer ist, ein IT-Panel zu machen. Mhm. Und dann andere gar nicht mal so gut gegen ihn aussahen. Ne? Und so ging das dann weiter. Ne? Dann fährt man halt auf, da hieß, geht man in Kaiserslautern irgendwie an die Uni, kannst das noch machen und fahr mal dahin. Und auf einmal ist man, ohne dass man es jetzt überhaupt will, im Land unterwegs und so. Und dann geht es halt weiter nach oben. Und irgendwann war ich dann halt auch auf besagter Landesliste und bin da aber drauf, als wir bei, ich weiß nicht, 3-4% waren oder so. Ne? Also und hab da gedacht, mit gleicher Herangehensweise wieder, ne? Ist ja nicht schlecht und dann kennt man dich. Ja, und irgendwann wird dann der gelbe Balken immer länger und länger. Und dann habe ich gedacht, ich könnte mal meinen Arbeitgeber anschreiben, dass ich vielleicht, dass wir vielleicht irgendwie im September reden müssten. Ne? Und so kam es dann auch.
Okay, ja, das hat dann also geklappt und die Verlängerung des gelben Balkens hat ausgereicht.
Auf jeden Fall, ja. Und der wurde sogar noch mal eins länger. Also hinter mir ging es noch weiter. Der wurde sehr lang. Also kommt drauf an, gegen den schwarzen Balken nicht. Aber für den Normaldurchschnitt von gelben Balken war es ein sehr schöner Balken.
Sehr gut. Und welchen Listenplatz hattest du da?
3.
Naja, das ist ja auch gar kein schlechter. Also.
Nee, das ist kein schlechter und ich bin zweimal auf Listenplatz 3. Ne? Platz 1 ist bei uns logischerweise Landesvorsitzende Volker Wissing. Dann haben wir in Rheinland-Pfalz keine Quote, wir haben Vernunft. Mhm. Ja, weil wenn man gegen die Quote ist, kann man aber dann auch nicht ignorieren, dass man trotzdem es ein Problem gibt, ne, in dieser Partei mit zu wenig Frauen. Und deswegen würde ich dann auch an der Stelle auf 2 nicht als Mann gehen, ganz einfach, weil sie es nicht gehört. Und dann ist 3 eigentlich der nächste, bei dem man seinen Hut in den Ring werfen kann. Und das war dann beim ersten Mal so und beim zweiten Mal dann auch. Und da haben mich dann die jungen Liberalen gestützt. Also ich habe jetzt keinen Wahlkreis mehr, da Volker Wissing quasi wieder zurückkam. Mhm. Und der Deal, als er Landesminister war, dass quasi er, ne, das ist sein Wahlkreis, Landau, und ich habe das da kommissarisch gemacht. Und als Volker zurückkam, ist natürlich ganz klar, dass er wieder den Wahlkreis hat. Und aber netterweise haben die jungen Liberalen dann gesagt, auch irgendwie ist ja gar nicht so doof, der Brandenburg, thematisch passt das eigentlich, und haben mich dann netterweise supportet.
Okay, bist du dann eigentlich auch Juli gewesen?
Genau, das letzte Wort. Ja, ist mein, im Herzen, im Herzen schon. Also, alterstechnisch, Altersklippe, ja, nee, da geht nichts mehr. Biologisch ist rum, im Herzen, ja.
Im Herzen, Juli, finde ich gut. Okay, ja, aber dann war das ja mit Volker Wissing wahrscheinlich auch alles ein faires Miteinander, ne, und kein Gegeneinander.
Genau, also es geht, glaube ich, auch nur so. Also man kann es auch anders probieren. Die Frage ist, ist es nachhaltig? Mhm. Und insofern war das bei uns alles fair und freundschaftlich. Wer sich das jetzt wirklich alles genauer noch angucken will, ich würde sagen, generell klappt das in der Pfalz, in Rheinland-Pfalz ziemlich gut, weil wir auch immer früh versuchen, also Grünen haben eine Trennung zwischen Amt und Mandat. Mhm. Ich persönlich finde das gar nicht so schlecht. Mhm. Und bei uns, wir geben eigentlich freundschaftlich immer dann den, sagen wir mal, den nächsten Platz frei. Also ich war relativ schnell stellvertretender Kreisvorsitzender, als ich dann quasi, als der damalige Kreisvorsitzende in den Landtag kam, hätten wir überlegen können, man nimmt den Stellvertreter, der vielleicht auch im Bundestag ist, haben wir aber nicht gemacht. Haben jemand ganz anderen als zum Kreisvorsitzenden gemacht, der jetzt quasi kommunal da aktiv ist. Also indem man, sagen wir mal, nicht alle Ämter und Mandate auf sich häuft, verbreitert man natürlich auch die Basis. Ne? Und wenn alle so miteinander umgehen, dann ist auch immer irgendwie jemand da, und ich würde sagen, das Risiko, sich dann da übertrieben Beine zu stellen, auch minimiert, weil warum denn? Ne? Und insofern, glaube ich, ist so ein Umgang in der Politik eigentlich zu wünschen, aber natürlich auch nicht immer möglich. Also ne, es ist am Ende des Tages, es ist immer noch Politik, und mit Sicherheit ist es für eine Partei, die über Listen Mandate erlangt, einfacher, weil dann kann man es überhaupt diskutieren, und ne, man muss dann natürlich vom Parteitag noch bestehen. Aber wenn man jetzt sich große Parteien anschaut und Wahlkreise einfach bis zum Tode besetzt sind mit irgendjemandem, dann, ne, also was will ich da machen, wenn ich jetzt junger, begnadeter Finanzpolitiker im Wahlkreis von Wolfgang Schäuble wäre? Ja, also es ist ja gar nicht mehr möglich, nicht mehr so bekannt zu sein wie Wolfgang Schäuble als Wolfgang Schäuble. Ja. Also ne, deswegen ist dieses Ding einfach weg. Ja. So, und das das ist natürlich schon ein Unterschied, ob man quasi eine Erststimmen-MdB ist oder Listen-MdB. Mhm. Und insofern kann man das, glaube ich, fairer gestalten, wenn man nicht nur zum Zug kommen kann, wenn man den anderen entweder politisch kaltstellt oder er sie verstirbt. Mhm. Das ist nochmal eine andere Situation.
Okay, dann bist du ja jetzt aber doch schon eine ganze Weile im Bundestag. In deiner ersten Legislatur hast du dann welche Ausschüsse direkt besetzt? Hast du alles von deiner Wunschliste bekommen?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube doch. Ich glaube, ich hatte alles von meiner Wunschliste bekommen. Ich war im Ausschuss Bildung und Forschung, mhm, was irgendwie auch jetzt Sinn macht, wenn man sich überlegt, wo wir uns unterhalten. Ja. Und dann war ich noch im Digitalausschuss. Da war ich Stellvertreter, aber als dann ein lieber Kollege Jimmy Schulz, mhm, verstorben ist, bin ich dann danach gerutscht und habe dann mit Manuel Höferlin, einem anderen Rheinland-Pfälzer, die Digitalpolitik der letzten Wahlperiode kam komplett aus Rheinland-Pfalz. Quality first, würde ich aber sagen. Genau, war dann im Digitalausschuss. Und jetzt aber nach der Wiederwahl dann nur noch Bildung und Forschung an der Stelle, mhm, weil es logischerweise sich dann mit der Regierungspartei verschob und also macht ja auch Sinn. Ich bin ja jetzt quasi für die Forschung zuständig, dann sollte man schon davon ausgehen, dass dieser Mensch ein Interesse an dem Forschungsausschuss hat.
Ja, könnte auf jeden Fall zumindest vorteilhaft sein.
Ja.
Okay, und ja, das heißt, das hat sich da so ein bisschen auf das eine fokussiert jetzt im Legislaturwechsel. Vermisst du den Digitalausschuss?
Ja, mache ich sogar, weil ich würde sagen, die haben eine ganz andere Gesprächskultur, wie jetzt beispielsweise der Bildungs- oder Forschungsausschuss oder auch andere Ausschüsse. Wir haben in der letzten Legislatur schon immer öffentlich getagt, freiwillig. Dann ist es so, dass das in 5 Minuten Redekontingent gibt für den Dialog. Und das ist eigentlich der größte Unterschied. In anderen Ausschüssen, da sitzt man da, hat 3 Minuten und drücken alles rote Knöpfchen und ballern da Phrasen und Fragen hin. So, und dann ist lange, lange nichts und dann kommt eine Antwortrunde. Und das ist ehrlicherweise, ich finde das gar nicht mal so spannend, weil wenn ich dir eine Frage stelle und in 36 Minuten kriege ich vielleicht eine Antwort, weiß nicht, ob das ein geiles Format ist. So, und im Digitalausschuss hat man 5 Minuten und kann halt alle ansprechen, ne? Und live, und dann gibt es eine Antwort. Und wenn die Antwortzeit rum ist, aber die Diskussion gut war, ne? Vielleicht hat es ja auch ein anderer MdB in einer anderen Farbe angeleiert, dann kann man da weitermachen. Und es war natürlich extrem interessant, wenn dann damals Horst Seehofer da war und hat das Internetgesetz 2.0 erklärt, was natürlich immer sehr spaßig ist, konnte man aber direkt Fragen stellen und sagen, Herr Seehofer, jetzt sagen Sie mal, und der konnte dann nicht 30 Minuten später die Frage einfach ignorieren und sagen, oh, habe ich nicht aufgeschrieben. Ja. Und das ist schon eine coole Kultur und die Probleme, die digitalen Probleme dieses Landes liegen ja auch nicht so richtig wirklich zwischen den Parteien. Das sind so große Fragen, dass man da eigentlich eher dann oft wirklich super konstruktiv an einer Sache zusammengearbeitet hat, was bei Forschung zum Glück auch so ist, ehrlicherweise, aber bei vielen anderen Fachausschüssen halt nicht geht, ne, weil man sich dann bei Klima- und Umweltpolitik halt diametral anderer Meinung ist oder sonstiges. Also in der Tat vermisse ich es ein bisschen. Hab's aber trotzdem noch, weil in diesem Haus die Abteilung 5, unsere digitale Abteilung, natürlich diese ganzen Themen kapselt. Ne? Wir machen extrem viel in künstlicher Intelligenz, wir sind ja im Quantencomputing mit drin. Also es sind schon auch viele Digitalthemen. Ich habe sie aber erweitert bekommen um noch ganz viele coole Gentechnik, CRISPR-Themen, Großforschungsdinge, Kreislaufwirtschaft und alles mögliche, Lithium aus dem Thermalwasser holen. Und also es geht richtig ab. Insofern durfte ich mir meinen digitalen Kern behalten, habe auch noch ganz viele coole Themen um drauf.
Sehr nice. Du kennst ja dann aber auch den Unterschied zwischen Regierung und Opposition im Parlament.
Ich kenne alles.
Du kennst alles.
Nein, das muss man, also das wurde mir dann irgendwann, fiel mir das auch auf. Ich bin sehr demütig und dankbar, weil ich in einer ultra kurzen Zeit mir fast alle Modi angucken durfte, die es hier gibt. Also ich war Opposition, dann war ich 6 Monate Regierungspartei. Und jetzt bin ich Regierung. Das heißt, wenn man quasi sich das ansonsten angucken will, dauert das 12 Jahre oder klappt gar nicht. So, also das ist schon ziemlich rare und da bin ich auch sehr dankbar, weil es schon ein krasser Unterschied ist, was man hier tut. Also allein wie man mit seinem Team zusammenarbeitet, ne, wie das mediale Interesse ist vollständig unterschiedlich, ne, während man bei Opposition nach Aufmerksamkeit winselt und hofft, dass irgendeiner die Meinung transportiert, ist es dann jetzt auf der Regierungsseite so, dass man ja gesagt, wir müssen auch mal arbeiten, wir können jetzt nicht noch Interviews geben, es muss auch mal irgendwie was passieren. Und das sind natürlich vollständig unterschiedliche Ausgangssituationen. Und das finde ich schon spannend, dass ich in so einer kurzen Zeit mir das alles angeschaut durfte.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen, ist ja sicher super eindrucksvoll. Gibt es denn aber auch Teile aus der Oppositionsarbeit, die du vermisst, wie zum Beispiel kleine Anfragen stellen dürfen und Regierung kritisieren?
Also ich vermisse sehr viel in der Opposition, sehr viel, vor allem die Abende. Die waren wesentlich freier gestaltbar. Die kleinen Anfragen, ich kann die ja nicht vermissen, weil ich kriege die ja alle. Ja. Ich sitze jetzt auf der anderen Seite des Tisches.
Ja eben, aber wärst du lieber der Fragensteller?
Also es ist schon schöner, bestimmte eigene zu schreiben, wie alle anderen zu lesen. Das ist eine ganz andere Rolle. Und man fragt sich manchmal echt, muss man das jetzt alles fragen? Aber es ist natürlich absolut das Recht der Opposition, ist ja auch richtig Demokratie theoretisch. Also nicht, dass es jemand in den falschen Hals bekommt, aber natürlich ist es schon schöner, sich das Thema zu suchen, da wirklich reinzugehen und dann da zu versuchen, über Fragen das zu verstehen, als dann natürlich alle Fragen des Parlaments an sich vorbeifließen zu haben und die dann zu beantworten. Anträge schreiben ist eigentlich auch schön, ne? Das ist jetzt logischerweise aus der Regierungssicht wirklich wieder gar nicht da. Das hat schon Spaß gemacht, weil natürlich das extrem selbstbestimmte Themenwahl war. So, jetzt hat ein Ministerium, natürlich hat man als Regierung auch die Möglichkeit, Themen zu setzen, aber ganz viel ist auch einfach Business, was da ist. Also ne, wir haben das BMBF ja nicht vom Lernen neu hier aufgebaut. Es gibt ganz viele Linien, die laufen, da ist schon ganz viel da. Und das ist schon ziemlich frei auf der einen Seite in der Opposition. Auf der anderen Seite haben wir hier jetzt wenigstens die Freude, dass das passiert, was wir tun. Während in der Opposition, ich habe das damals immer so erklärt, wenn was schief läuft, wenn so Reisegruppen da sind, ich meine, das könnt ihr euch vorstellen, wie ihr sitzt quasi im Zoo und hinter so einer Scheibe frisst so ein Löwe irgendwie, ne, knabbert gerade so ein Passanten an und du kannst da dranhauen, und auf der anderen Seite ist einfach nichts, weil die Regierung einfach nicht auf dich hört. Und das war natürlich da immer ein bisschen frustrierend. Jetzt quasi nicht der Löwe. In diesem Bild. Vielleicht hoffen wir mal nicht, dass wir Passanten essen. Also nicht wir. Wir sind die Guten.
Ja, ihr seid die Guten. Das ist die richtige Antwort. Okay, jetzt hast du gesagt, alle Anfragen landen bei euch. Wie viele sind denn das so?
Boah, keine Ahnung, das können ja wahrscheinlich die Oppositionsparteien besser sagen, weil zumindest Margot Buschmann hat die früher bei uns gezählt. Es sind auch nicht alle, weil es gibt ja noch Jens. Aber natürlich ist das schon Kernaufgabe eines parlamentarischen Staatssekretärs. Ne? Ich habe ja einen P davor. Ja. Und das sind natürlich Anfragen aus dem Parlament. Das ist alles hochpolitisch. Und deswegen muss das natürlich beim PST vorbei. Und wir haben es so ein bisschen, also logischerweise Bildung und Forschung aufgetrennt. Da hängen ja aber auch Abteilungen dran. Und das ist dann schon so, dass alles, was irgendwie forschungspolitisch relevant ist und das BMBF betrifft oder andere Häuser und hat ein BMBF-Teil, dann schon hier vorbeigeht. Ja, das ist schon, also sind auf jeden Fall nicht zu wenige.
Hat Bettina Stark-Watzinger eigentlich nach Nachnamen ausgesucht?
Ich glaube nicht, weil dann hätte sie ja zu Beginn mit Brandenburg und Sattelberger irgendwie nicht so schlüssig gewählt. Ja, ja. Vielleicht danach. Nee, hat sie, glaube ich, nicht. Oder ich weiß es nicht. Also müsstest du an der Stelle sie fragen.
Ja, mache ich dann bei Gelegenheit.
Aber es ist auf jeden Fall schon lustig. Und es führt auch, also es führte zu Beginn wirklich zu ein paar Verwirrungen. Und ab und zu, also ich schreibe Jens nachts noch Mails. Er mir nicht, weil er natürlich quasi hier drin der Urbrandenburg ist und ich bei einer internen Adresse hinten dran noch ein kleines M habe. Ne? So, und wenn man natürlich jetzt irgendwie 40 Jahre in seinem Körper lebt und immer, wenn man oben Brandenburg reinschreibt und das Ding schreibt, macht Burg draus und schickt, dann war das so 39,5 Jahre lang eine gute Idee. Und die letzten 0,5 muss ich halt ein M und in Brandenburg M und dann et tralala. Und wenn man das mal vergisst, weil man irgendwie unterwegs ist oder nebenbei was macht und ne, schickt sich selbst eine Mail, der Klassiker, oh Gott, darf ich nicht vergessen, dann noch schnell per Sprache, reue dich rein, nur in die Betreffzeile, sodass kein Mensch weiß, was es sein soll. Und das geht dann halt doch mal an Jens, sodass ich dann morgens eine Mail dabei grüße und so, ich glaube es für dich. Also, ja, danke. Und ansonsten klappt es aber ganz gut inzwischen.
Okay.
Ich hatte auch mal seinen Doktor.
Ach echt?
Ja, in Anschreiben kriege ich ab und zu seinen Doktor. Ist auch ein schönes Gefühl.
Das ist nett, oder?
Ja, muss man gleich klarstellen, sind auch schon einige drüber gestolpert. Über falsche Doktortitel. Nein, an sich klappt. Im Ausland führt es auch. Ich wurde angerufen aus Argentinien. Ja, cool, du bist in Argentinien. Nicht, dass ich wüsste. Aber da kommt doch ein Brandenburg von der Regierung. Im Moment gab es zwei. Das ist auch schade. Genau, ja, also ist eigentlich ganz, ganz lustig in dem System mit zwei Brandenburgs.
Ja, das glaube ich. Hättest du manchmal gern einen Doktor?
Nö.
Nö?
Nee, wirklich nicht. Also ich finde den, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, in der Informatik gar nicht mal so, also ich komme von da, habe immer super gern programmiert, also bin ich hands-on, habe deswegen auch an der Hochschule studiert und ist nicht irgendwie, also Karlsruhe, aber nicht am KIT, weil das klar war, das hat einen anderen Fokus und ich wollte eigentlich immer nur coden. Ich habe ja auch als Werkstudent nebenher schon gecodet und so, fand das super. Und wenn man sich's dann anschaut, also zumindest aus der rationalen Brille von damals, jetzt gar nicht aus Sicht des Forschungsstaatssekretärs, dann ist in der IT der Doktortitel eigentlich Geldverschwendung. Weil natürlich, wenn man die Gehaltsrunden mitmacht, die 2-3 Jahre, also so viel mehr Bonus gibt's nicht für einen Doktortitel. Und die Arbeitserfahrung, ne? Man ist dann im Prinzip halt schon irgendwie Senior Developer, wenn man nicht ganz irgendwie unpfiffig drauf ist. Und dann kommen die anderen von der Hochschule und haben aber halt einen Doktor. So. Und da ich ja jetzt nicht plante, irgendwann die Forschungsgeschicke in Deutschland zu beeinflussen und einfach nur arbeiten gehen wollte, um irgendwie in einem Haus zu leben und meine Rechnungen zu bezahlen, war das für mich nie ein Thema. So. Gibt aber natürlich, wenn man das Urinteresse daran hat oder aus der theoretischen Informatik kommt, dann verstehe ich es komplett. Wenn man aber einfach nur in Projekte coden will und so, dann fand ich das eigentlich unnötig. Und jetzt sehe ich das auch nicht mehr. Also werde ohne Doktor sterben.
Okay, ja, ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm.
Nee, da würde ich eher noch, also ich bin Master of Science, ich würde eventuell, wenn das Leben mir den Freiraum lässt, irgendwann will ich noch ein MBA bekommen, weil man in Neustadt am Reben Campus kann man Wine Sustainability and Sales studieren in 18 Monaten. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man lernt dann natürlich zum einen viel über Wein, man muss auch eine wirkliche Weinlese mitmachen und zum Schluss kommt dann noch ein MBA raus. Das ist auch nicht das Schlechteste. Und da ich jetzt man mir nicht nachsagen kann, dass ich übertrieben abgeneigt bin Wein gegenüber, wäre natürlich so ein Studium in dem Bereich danach, um so ein bisschen nochmal mich selbst, meine Sensorik zu schärfen und so, ganz nett.
Ja, würdest du sagen, Wein ist dein Lieblingsalkohol?
Ich würde vor allem nie sagen, dass Wein Alkohol ist. Wein ist so viel. das reduziert es ja auf irgendwas, also das ist ja ein Lifestyle. Alkohol ist auch irgendwie eine Flasche Bärensen, die man sich an der Bushaltestelle reinzieht. So, ja, und das ist das ist irgendwann sowohl alterstechnisch rum als auch, I don't know. Aber Wein ist ja so ein Lifestyle, ein Lebensgefühl, ein Kulturprodukt. Das ist so viel mehr. Natürlich hat es auch Alkohol und ist auch nicht gesund. Ne? Nicht, dass einer sagt, hier, es wird verherrlicht, aber es ist ein Unterschied. Und deswegen nochmal diese Bärensen-Analogie, jetzt habe ich einen Namen genannt, aber
es gibt ja noch viele andere Alkoholhersteller.
wir haben es irgendwann mal genau das diskutiert, als wir so eine Flasche von diesem Zeug im Supermarkt in der Hand hatten. Und ich glaube, das hat irgendwie 16% oder so, die ist auch Apfel oder sowas. Ne? Und wenn man sich nur einen ordentlichen Rotwein und so, ne, der kommt da auch hin. Und der Gag ist, und deswegen so kam es mit diesem Kulturding, also wenn ich jetzt zu dir sage, komm, wir setzen uns heute Abend auf die Couch und löten eine Flasche saurer Apfel. Genau, so. Also, wir setzen uns hin und trinken Dornfelder. Ja klar, also total logisch, ja, ist Wein.
Eben.
Und das ist schon lustig, wie man kulturell da so einen Unterschied macht, obwohl es am Ende des Tages, ne, wenn man das so werden wollen würde, ein ähnlicher Case ist. Aber ist es nicht, weil ich Pfälzer bin, für mich ist das ganz, ganz anderes. Und deswegen macht das natürlich schon Spaß, das zu trinken. Ja, und ich habe das Glück, ich esse auch noch gerne, das ist perfekt Match. Deswegen passt das eigentlich ganz gut für mich, ja.
Okay, kennst du Boy Math and Girl Math and Wine Math?
Math im Sinne von Amphetamin, oder?
Nein, Mathe!
Wir sind in Berlin, ich wollte mal nachfragen.
Fair, aber ich meine Mathe.
Weinmatte.
Weinmatte-Matte, kennst du die Rechnung?
Nein.
Wenn zwei Leute essen gehen, bestellt man immer eine Flasche, wenn beide Wein trinken.
Ja, ich würde jetzt aus regionalen Anlässen sagen, du musst nicht mal zu zweit sein.
Okay.
Also, nee, das macht Sinn, natürlich. Also erstens ist es wahrscheinlich, also vor allem in Berlin finanziell clever, weil hier die Weinpreise ziemlich ordentlich sind für jemand, der von da kommt, wo es wächst. Mhm. Und dann ist es natürlich auch schöner. Mhm. Es hat ja auch was Gesellschaftliches, sich was zu teilen, ne, und da gegenseitig auszuschenken, finde ich. Es ist einfach schöner, wie wenn jeder da sein Glas hingestellt bekommt, weil es so was Verbindendes hat. Also ich würde das teilen.
Sehr gut, ja. Meinst du, die Bundesregierung braucht noch einen Weinbeauftragten?
Das ist Carina Konrad.
Ach, ist sie?
Mhm. Okay. Carina, also, ob sie jetzt beauftragt, aber sie ist weinbaupolitische Sprecherin.
Ah ja, natürlich. Okay.
Und vollständig zu Recht, weil wir teilen diese Liebe. Und sie ist natürlich aber auch Landwirtin, ne? Und nochmal näher dran. Das muss man natürlich dann auch sehen, dass die Probleme, die es dann im Wein Bau gibt, ne? Also von wegen Pestiziden oder halt Dürren oder irgendwie Steilhängen, die nicht bewirtschaftet werden, die sind natürlich wesentlich näher für eine Landwirtin als für einen Digitalpolitiker, der halt einfach das Produkt sehr mag. und deswegen ist es vollständig zu Recht bei der lieben Kollegin Carina Konrad. Übrigens auch aus Rheinland-Pfalz, du siehst. Wir machen das gut.
Ja, I see. Hast du denn eine Lieblingsweinsorte oder kommt es total drauf an?
Also es ist natürlich der Riesling, muss, weil Riesling schon ein Standardgetränk bei uns.
Gibt's zum Frühstück schon?
Das besprechen wir dann nach. Im Moment natürlich über Winter auch gerne wieder Rotweine und muss sagen, das ist inzwischen, gibt's da auch wirklich, wirklich viele, viele gute, und da mag ich Mix aus Cabernet Sauvignon und Merlot, also Cuvées, die diese beiden Sorten haben, finde ich eigentlich am besten. Okay. Und dann ist noch irgend so ein Respirator, irgend so ein Stoff drin, der angeblich die Fettverbrennung ankurbelt. Und seit ich das gelesen habe, ist es immer besser an der Stelle. Genau, und das finde ich auch gut. Ja. Das ist aber auch ein Johannisbeeren für, bevor hier, das heißt, ich mache Werbung für. Also kann man auch, okay, auch ganz viele Brombeeren essen abends.
Ja, die wachsen ja jetzt nicht mehr, das ist das Problem.
Das ist wohl wahr. Aber das ist auch richtig, weil so saisonal essen, finde ich, ist schon cool eigentlich. Man freut sich mehr. Ich bin jetzt gerade wieder an Tomaten irgendwie aufgefallen. Ne? Wenn im Sommer so aus dem Garten ist, also wie geil so eine Tomate ist. Und jetzt war ich gerade wieder irgendwo und habe halt so einen roten, blutleeren Wasserballon gekaut.
Ja.
Und gesagt, ja gut, ehrlich, hätte man auch lassen sein können. Ehrlich,
ja,
also,
ja.
Und insofern finde ich eigentlich die saisonalen Sachen cool. Oder auch, dass es halt Spargel nicht immer gibt. Mhm. Also natürlich gibt es den irgendwie aus Chile oder was.
Ja, aber das ist nicht dasselbe.
Genau, mache ich dann nicht. Weil wenn das dann so ist, ne, man kommt da so im Winter und alles, und dann fängt es so langsam wieder an. So ein paar Pflanzen da, so Krokusse trauen sich und alles. Ja. Und dann wird das gut. Und wenn dann da irgendwie die Spargel noch reinkicken und die ersten wirklich warmen Tage da, April, Mai rum, dann geht es natürlich, ja, dann geht es in die Zeit, die Spaß macht. Und deswegen versuche ich, jetzt gar nicht aus übertrieben moralischen Gründen, das saisonal zu essen, sondern eigentlich einfach nur, weil es mich dann extrem freut, wenn die Sachen wieder da sind. Wenn man jetzt losgeht mit guten Mandarinen oder so, ne, und Nüsse und so Zeug, das ist alles cool. Ich finde, wenn man sich jetzt die ganze Zeit in seinen Aji, Chia, Wells, Hellness, Superduper, Mega Bowls reinzieht, dann verwässert das für mich so ein bisschen die Freude über diese Sachen, und deswegen mache ich es nicht.
Ja, verstehe ich total. Tomaten, das fühle ich auch sehr. Ich hatte welche bei mir auf dem Balkon und bei meinen Eltern zu Hause, und dann hat man den Sommer über quasi nur vom Garten gelebt. Und ich sehe es gar nicht ein, jetzt hier im Supermarkt welche zu kaufen, weil es schmeckt auch gar nicht so geil.
Nee, genau, es ist traurig. Also manchmal wird man schwach, ne? So, wenn man denkt, oder wenn man irgendwie, weißt, Leute dann einlädt oder so auf Frühstück, und dann will man diese kleinen Cherry-Tomaten hinlegen, aber am Ende ist dann, nein, niemand hat Freude mit so blutleeren, was weiß ich, marokkanischen Import-Dingern oder einfach nein.
Ja.
Also was anderes aufschneiden halt.
Ja, absolut richtig.
Rettich. guten schwarzen Rettich. Der jetzt.
So als
that's the German way of life. Weil die Tomate, wenn ich habe, hätte ich aus dem Garten geholt.
Fair finde eine Top-Alternative. Ja, jetzt hast du eben noch betont, dass du parlamentarischer Staatssekretär bist. Ist das Pendant dazu der verbeamtete Staatssekretär oder wie heißt das dann?
Das ist korrekt. Und der Sinn daran ist, dass die verbeamteten Staatssekretärinnen in unserem Fall, wir haben zwei Staatssekretärinnen und eine Ministerin, die im Prinzip wesentlich näher am Haus sein können, weil die nicht 50% der Zeit irgendwie noch auf der Regierungsbank sitzen, in Ausschüssen sitzen und dann Personalentscheidungen, Finanzentscheidungen. Und das ist ganz sinnig, dass das quasi die Verbeamteten machen und nicht die Politik dann quasi direkt 1:1 die Finanzentscheidungen hier drin trifft. Mhm. Wobei wir als Parlamentarische dann wieder den parlamentarischen Arm der Ministerin abbilden. Das heißt, wir gehen für sie in Ausschüsse, wenn sie nicht kann. Das sind dann die politischen Diskussionen. Wir kümmern uns um die politischen Leuchttürme, die dann quasi, wenn man in der Logik bleibt, so ein Haus ist ja neutral, also in der Theorie. Mhm. Das kann man dann eben auch nicht verlangen. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dieses Splitting. Ich habe mich da am Anfang, also ehrlicherweise auch nicht übertrieben damit beschäftigt, so als Bürger und Wähler. Aber es macht schon Sinn, weil man natürlich unter Umständen bei politischen Leuchtturmprojekten anders handeln würde, wie bei einer ganz normalen Vergabe. Ne? Mhm. Und natürlich können die, die dauerhaft im Haus sind und vielleicht auch bleiben und verbeamtet sind, zwangsläufig sind die viel näher an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dran als jemand, der halt bis nachts um eins auf der Regierungsbank sitzt, aber der ist dafür wesentlich näher am Parlament. Da kommen die Leute und sagen so, wie weit seid ihr denn da, können wir das machen, können wir mal ein Gespräch machen oder so. Und so trennen sich ein bisschen die Rollen.
Wie oft bist du eigentlich da drüben im Kanzleramt?
Wie oft bin ich im Kanzleramt? Also wir vertreten Bettina Stark-Watzinger als Ministerin immer, wenn sie im Kabinett nicht kann oder weg muss. Da das Kabinett natürlich aber ein relativ hohes Gremium ist, ne, versucht man das zu vermeiden. Und das heißt, ich würde sagen, ich bin da, weiß ich nicht, einmal im Monat oder so, vielleicht alle 2 Monate, weil es dann auch wieder darauf ankommt, ob es ein Jens-Thema ist, was aufgerufen ist oder nicht. Aber es kommt hin und wieder vor, dann wirklich im Kabinett. Und wir parlamentarischen Staatssekretäre versuchen uns untereinander auch auszutauschen, dass man vielleicht früher auch Stimmungen erkennen kann. Vielleicht gibt es ein Informationsdefizit oder müssen wir im Parlament irgendwie was besser erklären. Und dann gibt es immer mal, entweder versuchen wir zusammen ein Frühstück zu machen oder mal ein Mittagessen. Und das ist dann netterweise als quasi neutraler Ort im Kanzleramt. Ne? Das, wenn du quasi in ein Ministerium gehst, hast du ja schon eine erste Vorfestlegung unter Umständen, wenn das Thema ein bisschen anspruchsvoller ist und dann... Das ist auch noch ein Grund, warum man vielleicht mal in einem Meetingraum im Kanzleramt ist.
Also dann mit Menschen aus anderen Ressorts, meinst du?
Genau, also dann wir versuchen dann, heute Morgen war zum Beispiel so eine Frühstücksrunde, aber da war Jens jetzt da, weil es nicht klappte. Und dann haben die natürlich die Ergebnisse, oder die nach gestern dem Urteil von Karlsruhe, hatten die heute auch einiges zu erzählen, offensichtlich. Und das ist natürlich nicht schlecht, weil wir ja doch die Übersetzung ins Parlament sind und sowohl dann aus unseren Fraktionen kommen, ne, und die Übersetzung der Stimmung da mitnehmen können, als aber auch die Regierungsmitglieder kapseln, die jetzt quasi ja das irgendwie regeln mussten. Also wir sind so ein Bindeglied und dann ist es nicht schlecht, wenn man das auch mal verschiedenfarbig macht, sich zusammenzusetzen, um halt zu sehen, was für welche Parteien halt ein wie langer Weg ist, wer an welchen Ecken jetzt Probleme hat. Also weil, gut, man weiß ja nicht, was das Urteil war. Also gestern hat der Bundesgerichtshof geurteilt, dass der Klima- und Transformationsfonds so nicht geht und das führt zu einer monetären Knappheit. Und natürlich führt das bei unterschiedlichen Koalitionspartnern zu sehr unterschiedlichen Lösungswegen, um es mal so zu sagen. Mhm. Und dann ist gar nicht schlecht, wenn man sich mal hinsetzt und darüber redet.
Ja. Macht man das dann eher bilateral und nacheinander oder in Dreiergrüppchen?
Nee, das ist ja keine aggressive Verhandlung da. Das ist ja ein Frühstück. Also die sind dann alle gleichzeitig im Raum. Mhm. Ne? Und das ist ja auch richtig. Also wenn du an dem Status bist, dass du in Zweier- oder Dreiergrüppchen bist, bist du, glaube ich, prozessual schon. Also da gibt es zumindest schon mal ein Problem. Mhm. Weil, ne, warum sollte man, also wenn man Dinge nicht mehr offen in einer großen Gruppe ansprechen kann, dann ist ja eigentlich schon was kaputt. Ne? So, und das kann man schon nochmal diskutieren. Weil das ja ganz klar ist, dass, also ist ja auch kein Geheimnis, wenn jetzt Geld fehlt, dann sagt eine SPD halt Steuern hoch, so, und die Grünen sagen, lass uns Geld drucken, Schulden, und wir sagen halt zweimal nein, so, ne? Wir konsolidieren, wir streichen was, so. Ja. Und das sind drei vollständig unterschiedliche Grundhaltungen. So und soweit, das weiß ja auch jeder, ist auch kein Geheimnis, also wissen wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörerinnen. Und dann kann man natürlich schon mal reden, weil je nachdem, was man macht, wir streichen was, auch da würden wir sehr schnell bei unterschiedlichen Ideen rauskommen. Und dann ist es besser, man setzt sich da offen und ehrlich hin und sagt mal seine Ideen, wie man sagt, nur ein Grüppchen und zum Schluss ne, sind alle sauer. Und dann versucht man das so gut es geht, halt das so offen wie möglich mal zu reden.
Okay, erstmal etwas spitz formulierte Frage, hält die Koalition? Also es heißt ja immer, die Regierung ist sich uneinig, es sind zu viele Partner in diesem Dreierbündnis. Was glaubst du, geht es friedlich zu Ende mit der Legislatur oder bricht die Koalition?
Wir werden alle friedlich einschlafen.
Nein, das ist nicht. Ruhe
sterben. Nein, natürlich, also ich habe dazu sowieso eine Meinung. Diese ganze, da wird zu viel gestritten. Man kann sich wirklich, ich glaube, Robert Habeck sagte, über den Ton und die B-Note und so, das kann man machen. Dass wir uns streiten, ganz ehrlich, so war das mal gedacht. Also wir wurden halt hier 16 Jahre lang begrokot mit Schlafsand und so. Und das jetzt natürlich, weil jetzt alle wach sind, alle sagen, ui, hier ist aber stressig. Das ist klar, aber hier ist auch nur so stressig, weil vorher alle 16 Jahre sich mit Schlafsand beschäftigt haben. Ja. Und das ist immer noch ein Fakt. Ja. So, jetzt kann man sagen, die Art, wie geredet wird, wo geredet wird, stimmt. Da geht es mit Sicherheit besser. Aber auch, dass ein Kabinett ein Gesetz macht und die Fraktionen sich rausnehmen, zu sagen, so ist es nicht gut, so wollen wir das nicht. Entschuldigung, so war das mal gedacht. Ja. Deswegen haben wir das so. Und ehrlicherweise, bevor einer langen Rigide einer Kanzlerin, kamen auch extrem viele Gesetzesentwürfe aus dem Parlament. Man hat das über Jahre verkehrt, hat ne, wesentlich mehr Leute auch in einem Kanzleramt eingestellt und jetzt schreiben die Ministerien. Und wenn wir jetzt aber so weit sind, dass wenn die, und ich bin PST, ich bin auch Parlamentarier, also wenn man es schon so verkehrt, dass die Ministerien schreiben, wenn wir dann noch quasi als Volk uns ärgern, dass das Parlament, das Kontrollorgan, da was dran ändert. Also ich verstehe, dass sich Ministerien ärgern, ich, ne? Das ist nicht immer schön für uns, aber dass man sich dann als Bevölkerung ärgert, das ist schwierig. Ne? Und deswegen ist es schon richtig zu sagen, ihr seid im Umgang irgendwie nicht, aber das ist knallt bei den Gesetzen, Gott ja, bitte, so funktioniert eine Demokratie am Ende des Tages. Und solange das auf der menschlichen Ebene in Ordnung bleibt, kann das gerne hart geführt werden. Und deswegen sehe ich jetzt nicht, warum das an der Stelle jetzt irgendwie zerbrechen sollte. Und es sind halt auch ultra viele Dinge, die wir anlangen. Und wenn man sich dann anschaut, dass zu Beginn Parteien, die keine gemeinsame Historie haben, eigentlich wirklich auch gut angefangen haben, diese Vertrauensbeweise, nichts durchgesickert, das ist alles gut. Nur wenn quasi im Prinzip in so einem Bild, wir hatten da irgendwie, ne, wir kennen uns alle nicht, und war irgendwie, was weiß ich, so Ehevertrag irgendwie gerade trocken. Und kurz vor den Flitterwochen macht es halt BÄM. So, ne, auf einmal, ne, russischer Angriffskrieg, so alles Mögliche weg, Energie knapp, Kohle weg, jetzt inzwischen zweimal Krieg. Ja. Mit, und die Flitterwochen sind gecancelt, dann ist natürlich schwierig, weil man kennt diese Menschen nicht, diese Parteien haben keine Historie. Das ist nicht so, dass man auf 100.000 Ortsverbände zurückgreifen kann, wo die alle irgendwie in Frieden miteinander regieren oder sonstiges. Und in Rheinland-Pfalz ist es so, wir haben die Ampel. Kann man übrigens auch mal darauf hinweisen aus FDP-Sicht. Wir haben noch zwei Länder, in denen wir regieren. Mhm. Eins davon ist Rheinland-Pfalz. Das heißt, ein Format, in dem wir regieren, ist die Ampel. Und wir wurden wiedergewählt in der Ampel. Ja. So, das heißt, das scheint nicht das Format zu sein. Mhm. Es sind dann doch die Handelnden. So, und deswegen ist es ein bisschen flach. Weil du sagtest, Dreierkoalition, Jamaika werden auch drei.
Ja.
So, deswegen ist es mir zu einfach, sich da an der Zahl 3 oder an der Farbkombination, das liegt dann schon wieder an Menschen, den Punkt muss man sich geben lassen, aber da wir halt parallel so viel anlangen, ist es klar, dass in dem System gerade extrem viel Schwingung ist und vorher war wenig und das überfordert dann mit Sicherheit manche, die vielleicht die eine Bewegung nicht wollen. Gesellschaftlich passiert gerade extrem viel. Es war immer die Stärke der CDU, ist ja nicht, dass sie gestalten kann. Die Stärke der CDU ist, dass sie absolut sicher sagen kann, was hier nicht passiert. Ja. Die haben eine Sperrminorität. So, das haben wir ewig lang gesehen bei Ehe für alle. Das haben wir gesehen bei 219a. Das sind diese ganzen Themen, das Legalisierung Cannabis. Also das hat die CDU 16 Jahre verhindert. Es gab da schon immer die Mehrheit, das hat man jetzt gesehen. Aber die waren einfach so groß, ne, dass die Macht der CDU ist das Einfrieren, nicht das Gestalten. So, und wenn man dann natürlich sieht, dass jetzt ist bei Energie schwierig, bei Wirtschaft schwierig, Aber an der Ecke, wo 16 Jahre nichts war, ändert sich alles. Und das ist das, was in so ein Privatleben reingeht. Und da kommt aus meiner Sicht diese quasi Angst her. Ne? Also wenn jetzt wo, ich weiß nicht, ob ich meinen Strom bezahlen kann. Und warum diskutieren Sie jetzt über das? Ja. Ne? Warum kann ich jetzt auf einmal kiffen? So, es kommt ja immer, wenn man es polemisch ausspielen will. Mhm. Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Die Gesellschaft hat ewig lange gewartet, dass es progressiv weitergeht. Und wir haben jetzt leider ein Stromproblem. Mhm. Ne? Aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob sich eine Frau in einem richtig beschissenen Moment irgendwo erkundigen kann oder ob einer sein Geschlecht wechselt oder ob er kifft. Nichts davon erzeugt Strom. Das ist eine billige Masche, das zu verknüpfen. Ja. Und ich glaube, so kann man es auch auflösen. Nur dann sind wir wieder dabei, dass ich ja zugegeben habe, dass wir kommunikativ mit Sicherheit alle noch drauflegen können.
Mhm. Aber dann habt ihr ja noch 2 Jahre vor euch.
Ja, also...
in denen ihr kommunizieren könnt.
Ich war jetzt schon lange nicht mehr bei Twitter, ja, aber meiner Kenntnis nach ist das noch so.
Ach ja, oh Gott, Twitter, was sagst du zu X und was sagst du zu Elon Musk?
Also, monetär ist es schon beeindruckend, was er so gemacht hat in seinem Leben. Ach nein, ich hasse Twitter oder X. Also wenn ich... Sobald wenn ich abgewählt bin oder irgendwie nicht mehr auf den. Das erste, was ich lösche, ist Twitter. Ich will diesen. Früher wollte ich diesen blauen Vogel töten, jetzt werde ich das X durchstreichen. Das ist ein ganz grauseliges Ende der Menschheit, ist irgendwo da in dieser App. An sich finde ich Social Media gut, aber das hasse ich. Das hasse ich wirklich. Und Elon Musk, also ist halt schon beeindruckend, ob man das jetzt gut findet, was er macht oder nicht. Ich würde das trennen. Also ich bräuchte den jetzt nicht für meinen direkten Freundeskreis, aber natürlich ist ultra, also wie viel kann man denn in einem Leben alles machen?
Ja.
Also irgendwie einen Elektromarkt transformieren, irgendwie auf den Mond fliegen, PayPal erfinden und so.
Genau.
Also, und in der Summe dieser ganzen Dinge, also mit Sicherheit kommt da auch 2-3 Mal eine scheiß Idee raus. Insofern finde ich den faszinierend, aber ja, wie gesagt, ich lebe ganz gut ohne ihn eigentlich.
Ja. Same, würde ich mal behaupten. Jetzt bist du ja hier nachgerückt, sozusagen, also auf diesem Posten. Hast du in deinem Leben jemals damit gerechnet, dass du eines Tages hier im BMBF sitzt?
Das war der Plan. Since day one. Nein, habe ich nicht. Und wäre bei aller Demut und Freude wahrscheinlich aber auch ohne glücklich alt geworden. Ne? Ich nehme das super gerne an, hoffe, dass ich hier einen guten Job mache und bin da wirklich total dankbar, weil wer darf das? Ne? Also ähnlich jetzt wie mit Elon Musk, wer hat überhaupt diese Ehre und kann das machen? Aber da das jetzt nie ein Grundziel war, da ja Politik nie ein Grundziel war, wäre ich auch einfach wirklich gerne ein glücklicher Regierungsabgeordneter gewesen und hätte das dann, und so war es ja auch 6 Monate, habe dann versucht, Thomas zu supporten und aus Fraktionssicht zu verhandeln. Also insofern bin ich da demütig, aber wie gesagt, wahrscheinlich wäre es auch ohne irgendwie hoffentlich glücklich weitergegangen.
Okay, aber wie kam das dann, dass du gefragt worden bist und musstest du lange überlegen oder hast du direkt zugesagt?
Also nachdem Thomas seinen Rücktritt bekannt gab und wir verstehen uns eigentlich wirklich gut und er hat recht früh mit mir drüber geredet, dass er es machen wird. Und ja, dann, also man überlegt dann zumindest den hypothetischen Fall, ne? Weil da muss man ja auch sehen, dann war ja in der AG viele neue RIA neu dazugekommen, Friedhelm neu dazugekommen und man ist dann einer derer, die schon da war, die eine Legislaturerfahrung hat, die auf dem Bereich sind. Es gibt natürlich immer wieder politikarithmetische Dinge, die vielleicht gegen einen sprechen, Landesverbände. Ich lese mich als Mann, ne? Das ist auch nicht immer ein Vorteil. Und insofern überlegt man dann schon, weil es ja auch was heißt fürs Privatleben. Ne? Also es ist jetzt mit Sicherheit nicht der Job, um dauerhaft Vater und Ehemann des Jahres zu werden. Ne? Also man ist schon viel nicht da. Und dann fragt man sich, ich habe aber ansonsten mit jetzt nicht übertrieben damit gerechnet oder sonstiges. Und klar, als Bettina dann anrief und gefragt hat, natürlich macht man das dann auch. Ich meine, das gehört dann auch dazu, wenn man in ein System geht. Und dann kann man auch nicht sagen, ja, aber jetzt ist, also hier ist, ne, das geht nicht. Also ich,
aber hier ist vorbei.
Nee, genau. Also wenn ich an den Tisch gehe irgendwie beim Poker, dann kann ich nicht sagen, ja, Wir kommen zu uns morgen rein und so, gucken ein bisschen ins Blatt, aber nee, also ne, wenn man mitspielt, spielt man mit, so, ja. Und dann muss man halt dann auch all in gehen, wenn es soweit ist. Also insofern war das eigentlich schon dann klar, zumal man ja auch sehen muss, also hinter diesem ganzen, es sind ja auch alles überall Menschen in der Politik so und man kennt sich. Und wenn dann jemand dich anruft, ne, und zum einen ist natürlich dieses Amt demütig, zum anderen macht man es, weil man was ändern will, und dann sind es auch noch Personen. So, ne, und deswegen war das jetzt eigentlich dann schon relativ klar, dass wenn man mich fragt, dass ich es auch machen würde.
Okay, also war es da doch die direkte Zusage quasi.
Ja, ich habe noch gefragt, ob ich noch einen Junggesellenabschied machen darf.
Und durfte
ich noch, aber danach war fertig. Das stand irgendwie noch an von wirklich einem sehr, sehr, sehr guten Jugendfreund, den ich befreundet, seit ich 6 Jahre alt bin. Das müsste ich noch machen.
Okay, war das mal, wirklich deine Bedingung?
Ja, natürlich. Okay. Und das durfte ich noch. Und es war auch noch wirklich lustig, aber ab dann war auch eher rum mit solchen Formaten, zumindest in dem Ausmaß.
Ja, wie viel Freiheit ist dir denn dann flöten gegangen? Keine Junggesellenabschiede mehr jetzt?
Also zumindest nicht 3 Tage in Kroatien. Das würde auffallen, ehrlicherweise. Das war schon ein etwas ausschweifender, größerer an der Stelle. Ich glaube, so diese klassischen einen Tag wird man noch hinbekommen, aber so 3 Tage weg. Ja, natürlich kostet es enorm viel Freizeit. Das ist schon... Also gerade auch diese Twitter-Rolle, ne? Man ist ja alles Mögliche gleichzeitig. Also ich bin ja genauso noch MdB. Mhm. Also ich gehe in Fraktionssitzungen, die Partei will mit mir reden, der Parlamentsbetrieb ist da. So, aber natürlich auch im Haus verantwortlich für ganze Abteilungen und Menschen und Vorlagen. Und dann bin ich auch, ich habe quasi keinen direkten Wahlkreis, aber so vor Ort die Leute, die sagen ja auch nicht, wir schicken den Mario dahin, damit er mal so richtig nicht mehr da ist.
Ja.
Das macht er bestimmt total toll. Ich sehe den zwar nicht mehr, aber es ist schon eine der geilsten Abwesenheiten, die er da bringt. Also es ist ganz anders wie die anderen, die nicht da sind. Also so läuft es halt auch nicht. Das heißt, wenn man dann auch wirklich seine Region mag und liebt, dann muss man da auch noch hin. So, und wenn man dann im Idealfall nicht alleine sterben will, muss man auch noch zu seiner Familie in sein Leben. Und ich wohne auf der anderen Seite von Deutschland und werde da auch bleiben. Das heißt, ich muss auch irgendwie da hinkommen. Ne? Und ich muss schlafen leider, wenn wir mit der Gentechnik noch nicht weit genug sind, dass wir das wegprispern können. Und allein in der Aufzählung merkt man schon, dann ist so eine Woche auch irgendwann echt halb durch.
Ja. Ne?
Und dann ist Wochenende. Wann können Menschen aus der Partei auf einen treffen?
Am Wochenende.
So, genau. Und so ist es dann schon so, dass da echt nicht mehr viel Zeit bleibt.
Hast du denn noch irgendwie Freizeit? Hast du Zeit für Hobbys? Machst du irgendwelchen Sport noch?
Also ich mache schon noch Sport allein aus. Also ich will ja auch überleben. Nein, Sport ist wichtig, das versuche ich schon noch. Aber natürlich nicht mehr... so wie es vorher war, als ich schaffe noch joggen oder halt ins Fitnessstudio gehen. Wenn ich zu Hause bin, dann versuche ich ins Fitnessstudio zu gehen. Hier schaffe ich es einfach nicht, logisch, aber Leute haben mich jetzt auch nicht hierher gewählt, dass ich irgendwie im Gym rumhänge.
Also so ein Fitnessblogger nebenbei.
Genau. Nee, das ist dann okay, ich versuche dann mal zu joggen. Irgendwie, ne, morgens in den Tiergarten, wenn ich es schaffe, oder irgendwie abends. Aber ganz ehrlich, das klappt dann auch eher im Sommer, wenn es halt schön ist, ne, irgendwie warme Sommernacht, dann um 11 dann noch im Tiergarten rumjoggen, auch geile Leute da, ehrlicherweise, ist auch immer sehr sehenswert, als wie jetzt, 7 Grad Nieselregen, ist halt auch nur so semi-cool, das versuche ich zu machen, aber Hobbys, das ist leider echt dünn geworden, ja, also irgendwie so früher Squash spielen, habe ich Zeit lang geboxt und auch andere Dinge, das klappt alles nicht, ich wollte mir Gitarre spielen beibringen und so, das habe ich jetzt erstmal alles geparkt, das mache ich dann, wenn ich quasi Winzer werde. Und Weinbau studieren, dann werde ich Gitarre spielen, im Weinberg sitzen.
Sehr gut.
Und alles verdrängen, was war. Aber das sind ja auch nur, also sehr auch alles auf begrenzt Zeit. Und insofern ist es auch vollständig okay. Kann ich sagen, ich möchte Staatssekretär sein, ich will irgendwie die Forschungslandschaft in Deutschland beeinflussen, aber jetzt spiele ich halt Gitarre. Ja, also die Story wird auch nicht rund an der Stelle. Und da ich davon ausgehe, dass ich hoffentlich noch ein paar Jahre lebe, dann wird sich das schon irgendwann noch fügen.
Ja, eben, aber du möchtest schon auch noch länger erstmal in der Politik aktiv bleiben, oder?
Ich möchte vor allem aber auch wieder zurück in die Wirtschaft.
Ach, okay.
Ich glaube nicht, dass das gut ist. Also kann jeder machen, wie er will. Mhm. Ich würde anders sagen. Ich glaube nicht, dass es für mich richtig wäre, zu lange in Systemen zu verharren.
Ja.
Ich bin ein großer Fan von Amtszeitbegrenzungen, mhm. also sowohl Kanzler, Kanzlerin. Ich würde sogar auch MdBs begrenzen und ich würde auch das Beamtentum. Ich bin dafür, dass man das auch begrenzt. Man kann mit Sicherheit, wenn jemand auf 10 oder 15 Jahre beamtet ist, sicherstellen, dass wir nie ohne Polizei dastehen würden oder sonstiges. Aber ich empfinde es schwierig, wenn Menschen ein Leben lang in einem System sind, weil sie dann zu dem System werden. Mhm. Und wann ist denn der Zeitpunkt, wenn du machst bis 15 Jahre für was verantwortlich und es ist einfach nicht mehr gebraucht oder richtig? Mhm. Wann ist denn der Dienstag, wo du auch schon so, oh, jetzt sag ich's denen, dass 15 Jahre lang scheiße war. Also das gibt es nicht.
Yeah.
So, und wenn es keine Fluktuation gibt und wenn es keine Weltenwechsler gibt, dann gibt es genau diese Probleme. Und Deutschland ist das genauso was zum Schluss mit Kohl, mit Merkel, aber genauso was auch mit allen Bundestrainern. Wir haben das im Sport, wir reiten die Pferde in Deutschland, bis sie tot sind, dann reanimieren wir sie. Und reiten sie noch eine Runde, bis sie maustot sind.
Dann haben wir Zombie-Pferde.
Genau, und das ist alles Quark. Und hier wurde ich recht schnell akzeptiert oder auch ernst genommen von den Leuten aus der Domäne, weil ich halt quasi Informatiker war und für einen Großkonzern international gearbeitet habe. Natürlich hört man einem dann zu, wenn er mit einem über KI-Regulierung spricht. Es ist nicht fair, weil es gibt auch andere Leute, die was anderes studieren, die es genauso gut machen. Aber das war oft so, dass man sagte, ah nee, aber das ist ja spannend, oder holen wir mal in Brandenburg, so. Und da muss ich mich aber auch fragen, wenn ich jetzt dann quasi zwei Amtszeiten, ist man hier irgendwie 8 Jahre oder sonstiges, mit welcher Legitimation gehe ich dann aber eigentlich noch zu den Tech-Leuten zurück? Mhm. Also das, was ich programmiert habe vor 8 Jahren, die jetzt von der Uni kommen, denken, Opa erzählt vom Krieg.
Ja.
Das sind ganz andere Programmiersprachen. Also ich habe irgendwie mit Java rumgeeiert und so. Das sind jetzt alles Data Scientists, Python, AI. Und das muss man sich dann schon fragen, wenn man jetzt zu lange hier bleibt, mit welcher Legitimation ich für die anderen spreche.
Mhm.
Deswegen will ich auf jeden Fall da wieder hin. Weil Arbeit mich interessiert, also das ist hier, die Themen sind super, aber es ist schon, wenn man eigentlich mal programmieren wollte und hier ist die coolste Engine, die wir haben, Word, das ist schon weit weg, ehrlicherweise. Und deswegen finde ich, ist das wieder hingehen dann gut. Und wenn es gelingt und irgendwann, also ich bin jetzt 40, ne, könnt ihr genauso gut dann sagen, ich komme mit 50 wieder, also ich glaube, das steht hier alles noch, dann kann man den Leuten beweisen, dass man Welten wandeln kann. Ich glaube, unserem politischen System ging es besser, wenn es mehr Leute gäbe, die wandeln, weil es dann leichter ist, die anderen zu verstehen. Und deswegen werde ich auf jeden Fall nicht hier drin sterben.
Okay, ja, gesunder Ansatz. Du hast jetzt diese Begrenzung angesprochen. Was würdest du denn für einen vernünftigen Zeitraum für Politiker oder eben auch für Beamte halten?
Also mit Sicherheit gibt es nicht one size fits all, ne? Aber die Idee, das auf 5 Jahre zu verlängern und dafür 2 Legislaturperioden, also mindestens mal bei Kanzler, finde ich nicht schlecht. Ich finde das eigentlich, man könnte es auch bei Abgeordneten tun, nur muss es dann auch auf der anderen Seite passieren, nämlich bei politischen Beamten.
Ja.
Das bringt nämlich wenig, und ich kann dir noch ein Beispiel geben von einer anderen Sache, die Verkleinerung des Bundestags, die ist super richtig. Ne?
Ja.
Übrigens sieht man da auch Ampel, einmal hier, Ding verkleinert.
Mhm.
Union, 20 Jahre hier, wachs, 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 wachs. Ne?
Genau.
So, ja. Das sollte aber gar nicht der Werbefilm sein. Es ist sehr richtig, das abzubauen. Ist absolut richtig. Die Leute haben Recht darauf, dass so ein System sich auch selbst stutzen kann. Es ist aber ein Problem, wenn man das Kontrollorgan, Parlament, vergrößert und dann gleichzeitig das Kanzleramt in größer baut und nochmal 800 Leute.
Mhm.
Weil es kann auch nicht im Sinne der Wählerinnen und Wähler sein, dass wir das Kontrollorgan verkleinern und den Apparat vergrößern.
Ja.
So. Und wenn wir Abgeordnete zeitlich begrenzen, aber nicht die da sind, dann ist ja klar, dass Abgeordnete, die es schon sehr lange gibt, haben auch einen Wert.
Ja.
Die veräppelst du nicht. So. Also muss man an beide Systeme dran. Und ich glaube durchaus, dass man, wenn man 10 bis 15 Jahre wo ist, und ich glaube auch nicht, dass ein Ministerium nicht funktioniert, wenn die Menschen nicht verbeamtet sind. Ich sehe das sehr wohl bei Sicherheitsdiensten, Feuerwehr, Schulen. Wir brauchen da immer ein bestimmtes Subset an Menschen, die da sein müssen.
Mhm.
Und das würde aber, wenn man 10, 15 Jahre nimmt, das kann man ja ausrechnen, wie lange die da sind, in welchen Kohorten. Und das würde auch dazu führen, dass wir unser Rentensystem anpassen müssten. Na, dann könnte man nämlich auch durch die Welten wechseln, weil wir das in der Forschung auch sehen. In Amerika ist es durchaus gängig, dass ich irgendwie an der Uni bin, dann gründe ich ein Startup, dann kauft mich kurz Google und dann bin ich irgendwie ne, mittleren Alterskinder aus dem Haus und sage, jetzt will ich aber wieder Professor werden, ich will diese Weisheit weitergeben. Und das sind Top-Leute, weil die haben die Gründungsseite gesehen, Startups hören denen zu, die waren in der Tech-Welt, wissen, wie man scaled, wissen, wie das in einem Großkonzern läuft und gehen dann wieder an eine Uni. Und bei uns scheitert das alleine schon an, was ist jetzt mit meiner Rente, wie Teilzeitbeamtung geht nicht, tritratrullala. Und das ist alles sehr, sehr ärgerlich und ich glaube, das passt nicht mehr zu so einer schnell drehenden Welt.
Gibt es da Stellschrauben, an denen man drehen könnte, hier im Ministerium beispielsweise?
Ja, natürlich, so ein Ministerium hat alle möglichen Stellschrauben. Ich muss gerade eine SMS lesen, auch wenn du das nicht willst, weil wenn mir meine Fraktion schreibt, muss ich das natürlich lesen. genau. Also natürlich, klar, also Beamtenrecht ist jetzt eine Riesensache, das wäre auch ehrlicherweise im BMI, aber sich dafür einzusetzen, dass für Forscherinnen und Forscher jetzt nicht nur die Anzahl der Zitationen und Auftritte auf Fachmessen zählt, sich für da eine andere Kultur einzusetzen, zu schauen, dass bei Berufungen von Professorinnen und Professoren man vielleicht auch anerkennt, dass jemand gegründet hat und in diesen 2 Jahren natürlich nicht so viele Dokumente produzieren konnte, wie jemand, der das nicht getan hat. Das sind alles Dinge, wo man im Ministerium dran könnte.
Okay, alles klärchen. Ja, die Zeit ist ja fortgeschritten. Kommen wir dann mal zur letzten Frage. Wie benennen wir unser Gespräch? Also es muss dein Name drin vorkommen und ansonsten hast du absolut die freie Wahl. Und gern auch Clickbait.
In der Burg mit Brandenburg.
Wenn das dein Wunsch ist, dann machen wir das gern.
Wine and Dine. Science Wine and Dine at BMBF. Keine Ahnung, ich muss abstimmen. Kann ich das nachreichen?
Du reichst es nach. Du darfst ins Parlament. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die lange Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Und dann geh mal arbeiten.
Ja, hat auch Spaß gemacht. Danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Und damit over and out.